Also zum Beginn des dritten Kapitels fragt Arjuna seinen Lehrer, die Gottinkarnation Krishna, folgendes: Wenn du das Wissen der Handlung für überlegen erachtest, o Krishna, warum, o Keshava, verlangst du dann von mir, dass ich mich an dieser furchtbaren Handlung beteilige? Also, zunächst mal in der Bhagavad Gita benutzt Arjuna über 20 verschiedene Namen oder Eigenschaften, die sich in den Namen ausdrücken von Krishna. Keshava heißt zum Beispiel der, der überall ist, und Krishna heißt der, der alles anzieht, also im Sinne von eine starke Anziehungskraft hat. Und ja, diese ganzen Götter haben ja viele verschiedene Namen, die dann verschiedene Eigenschaften eben umfassen. Er fragt hier, ja, warum er das Wissen der Handlung für überlegen erachtet und gleichzeitig sagt, er soll handeln. Was er vorher gesagt hat im letzten Abschnitt des zweiten Kapitels, ist ja, dass Jnana Yoga dem Karma Yoga überlegen ist. Also, dass es sozusagen eigentlich darum geht, durch die Methodik des Jnana Yoga das wahre Selbst zu erkennen und dass das wichtiger ist als dieses selbstlose Handeln, was wir als Karma Yoga bezeichnen. Aber gleichzeitig verlangt er von Arjuna, dass er handelt, ne? Dass er sich seiner Verantwortung stellt und handelt. Und der Arjuna hat so eine Tendenz, er will eigentlich lieber weglaufen. Ne? Das kommt vor allen Dingen im ersten Kapitel ganz deutlich raus, dass er sagt, mit diesem ganzen Krieg, mit diesem ganzen Theater, mit dieser ganzen Verantwortung hier will ich nichts zu tun haben. Ich will mich lieber zurückziehen und nichts tun und mich interessiert der Schlamassel nicht. Ne? Und Krishna sagt eben einerseits, ja, er muss sich seiner Verantwortung stellen und eben in den Krieg ziehen, ja, beziehungsweise übertragen auf unser Leben. Ja, wir müssen unserer Aufgabe gerecht werden, die wir in diesem Leben haben, ja, und uns der stellen. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, ja, du bist es eigentlich gar nicht. Ja, du bist eigentlich das unsterbliche Selbst und das unsterbliche Selbst ist sowieso unberührt von alledem und letztendlich auf einer absoluten Ebene spielt es gar keine Rolle, was du tust. Und so gerät natürlich auch Arjuna in denselben Konflikt wie wir auch. Wenn wir fragen uns natürlich auch, ja wie, wenn doch gesagt wird, ja, eigentlich ist alles eins und es spielt keine Rolle, ja, weil die relative Ebene sowieso nur Maya ist. Ja, wieso soll ich dann überhaupt was tun? Wie macht das Sinn? Wie passt das zusammen? Ja, und diese Frage formuliert eben der Arjuna hier im ersten Kapitel und führt dann fort, im ersten Vers und führt dann fort im zweiten Vers. Mit diesen scheinbar widersprüchlichen Worten verwirrst du gleichsam mein Verstehen. Deshalb nenne mir nun klar den Weg, auf dem ich zur Seligkeit gelangen kann. Ja, und ihm geht es da genauso wie euch. Ja, ihr hört die ganze Zeit von mir diese hochkomplexen philosophischen Sachen und es verwirrt den Geist erstmal. Ja, und dann weiß man gar nicht mehr, wie passt das alles zusammen. Und es scheint sich auch zu widersprechen, so wie er eben auch hier schreibt, ja, mit diesen scheinbar widersprüchlichen Worten. Ja. Auf einer oberflächlichen Ebene widersprechen sich viele von diesen philosophischen Aussagen, die wir so besprechen. Ja. Aber wenn man tiefer reingeht, dann sieht man, dass es eben verschiedene Aspekte einfach sind. Ja. Und er sagt hier, ne, weil er hat keine Lust mehr auf Verwirrung, und er sagt hier, komm, jetzt sag mir doch mal ganz klar, was ist hier eigentlich los? Ne? Wie kann ich den Weg zur Seligkeit gehen? Und das ist sozusagen auch nochmal die Bitte des Schülers an den Meister, ja, bitte gib mir eine ganz klare Richtschnur, woran ich mich halten kann, ich brauche Orientierung, bitte helf mir. Und im nächsten Teil, in den nächsten 11 Versen, die wir jetzt besprechen, erläutert Krishna dann eben nochmal, ja, relativ klar, was zu tun ist. Und dann geht es nämlich weiter im dritten Vers. Shri Bhagavan Uvacha, heißt es dann. In dieser Welt gibt es einen zweifachen Weg, wie ich früher sagte, o Sündenloser, den Weg des Wissens der Sankhyas und den des Handelns der Yogis. Wir haben das vorher schon mal gehört. Es gibt diese zwei Wege, die jetzt im Moment Thema sind. Der eine Weg, der Jnana-Yoga, der Weg der Entsagung, wo es sozusagen nur darum geht, durch Erkenntnis zur Wirklichkeit vorzudringen. Und der andere Weg ist der des Karma-Yoga, wo es darum geht, in dieser relativen Ebene seiner Verantwortung gerecht zu werden und dadurch eben zur Freiheit zu kommen. Und das wird hier das Jnana-Yoga ja als Sankhya bezeichnet, haben wir auch schon drüber gesprochen. Sankhya ist heutzutage ein Begriff, der für ein eigenständiges Philosophiesystem steht. Damals ist es ein Synonym gewesen für das, was wir als Jnana-Yoga, den Weg des Wissens, bezeichnen. Und der Weg des Handelns ist dann natürlich Karma-Yoga. 4. Weder durch das Nicht-Ausführen von Handlungen erreicht der Mensch Handlungslosigkeit, noch gelangt er durch bloßes Entsagen zur Vollkommenheit. Also keines von beiden an sich hilft, denn wenn wir den reinen Weg der Erkenntnis gehen, das funktioniert nicht. Denn letztlich handeln wir immer, auch wenn wir nur da sitzen und meditieren. Ein Beispiel dafür ist, wenn sich jetzt einer von euch entscheidet, oh wow, ich will nichts sehnlicher als die Erleuchtung. Ich gehe jetzt nach Indien, suche mir da eine Höhle und setze mich da rein und komme dann nicht mehr raus, bis ich erleuchtet bin. Das ist das Beste, was ich für mein Karma tun kann. Ja? Dann ist es dieser reine Weg der Entsagung, das sozusagen das Nichthandeln. Aber ihr habt alle in eurem Leben hier eine Verantwortung, sei es, ihr habt einen Job oder Kinder oder was weiß ich. Ja? Und durch dieses Nichthandeln oder durch dieses Entsagen der Handlungen häuft ihr jede Menge schlechtes Karma an, nämlich die Verantwortung, die ihr nicht wahrnehmt. Stichwort unterlassene Hilfeleistung. Ja? Nichts tun ist auch keine Lösung. Und auf der anderen Seite, das Nicht-Ausführen von Handlungen ist nicht gleich Handlungslosigkeit. Also man erschafft dadurch eben auch jede Menge neues Karma. Und er sagt eben auch, dass man durch dieses bloße Entsagen eben auch nicht zur Vollkommenheit kommt. Ja, es ist eben ganz wichtig, und da versucht er eben darauf hinzudeuten, dass man auch seinem Dharma, seiner Lebensaufgabe gerecht wird. Das ist ja auch die Geschichte von Buddha gewesen, der ja versucht hat, allem zu entsagen, ja, und alles losgelassen hat und dann auch gehungert hat und so weiter und dann festgestellt hat, dass es das nicht bringt, dass er dadurch nicht frei wird. Und dann hat er den Weg der Mitte für sich gefunden und kultiviert und ist darüber frei geworden. Also ins Extrem rübergehen, obwohl wir wissen, in der absoluten Ebene spielt es keine Rolle, was wir tun, trotzdem sind wir auch in dieser relativen Ebene und müssen eben unserer Verantwortung gerecht werden. 5. Wahrlich, niemand kann auch nur für einen Augenblick untätig verweilen, denn in der Tat wird jeder Mensch durch die aus der Natur geborenen Eigenschaften hilflos zum Handeln getrieben. Tatsächlich können wir gar nicht handlungslos sein, weil wir immer durch die drei Gunas, diese drei Eigenschaften, dominiert werden und demgemäß handeln. Die drei Gunas, habt ihr schon mal gehört, das ist Rajas, Tamas und Sattva. Ne? Rajas die Aktivität oder auch die Ruhelosigkeit, Tamas die Stabilität oder auch die Trägheit und Sattva die Reinheit, die Klarheit. Und diese drei Kräfte bestimmen unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln. Ja, wir können, solange wir in dieser relativen Welt mit der Identifikation festhängen, können wir nicht frei sein, weil all unser Denken, Handeln und Fühlen abhängig ist von diesen drei Gunas, von diesen drei Kräften. Deswegen kommt auch Schopenhauer, der ja auch die Gita gelesen hat, zu der Aussage, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Weil auch unser Wille abhängig ist von diesen Grundkräften, die eben alles durchdringen und alles bestimmen. Also wir können nicht untätig verweilen. Ja? Und selbst in Meditation sitzen heißt eben nicht untätig sein, sondern es gibt keine Möglichkeit. Was aber funktioniert, und das wird im späteren Teil der Bhagavad Gita deutlich, dass die Identifikation mit der Welt auflösen und mehr eins werden mit allem. Ja? Und dann erkennen, was jenseits dieser drei Kräfte liegt, und das ist das, was wir Satchitananda nennen. 6. Wer die Handlungsorgane beherrscht und im Geist an die Sinnesobjekte denkt, während er sitzt und dessen Verstehen getrübt ist, der wird ein Heuchler genannt. Also, was man recht leicht schaffen kann, ist 60 Minuten lang mit geradem Rücken, kreuzbeinig, regungslos, mit geschlossenen Augen dazusitzen. Ja? Dazu muss man nur die Handlungsorgane beherrschen. Ja? Und das ist etwas, was man mit ein bisschen Übung und Disziplin gut schaffen kann. Aber während man regungslos da sitzt nach außen eben es so scheint, dass man nichts tut, kann man sich sehr intensiv mit seinen Sinnen beschäftigen. Und entscheidend, und das will er hier eben sagen, ist, dass wir nicht nur die Handlungsorgane beherrschen, sondern auch die Sinnesorgane, dass wir nicht in der Meditation die ganze Zeit bei den Sinnen sind und irgendwo abdriften, sondern es ist ganz wichtig und entscheidend, dass wir sowohl die Handlungsorgane als auch die Sinnesorgane beherrschen, um frei zu werden. Und er sagt es eben ein bisschen drastisch, dass derjenige, der nur still sitzen kann, ja, aber in Gedanken woanders ist, ein Heuchler ist. 7. Wer aber die Sinne durch den Geist beherrscht, o Arjuna, und mit den Handlungsorganen ohne Verhaftung Karma-Yoga übt, ist vortrefflich. Jetzt kehrt er das um. Er sagt, viel besser ist es, wenn wir irgendwas tun mit dem Körper, aber dabei, statt mit den Sinnen irgendwo verhaftet zu sein, im Geiste des Karma-Yoga handeln, dann ist das super. Oder andersrum gesagt, oder auf Deutsch gesagt, es ist viel wertvoller, ja, etwas zu tun und dabei sich zu üben, selbstlos zu sein, als toll meditieren zu können und dabei geistig irgendwo anders zu sein. Also Meditation alleine hilft nicht. Man sagt auch, dass man, um wirklich tief in die Meditation einzutauchen, braucht es diese innere Einstellung von Karma-Yoga. Diese innere Einstellung von, ich opfere mein Handeln, ich stelle meine Handlungen dem Kosmos zur Verfügung, ohne dass ich dafür etwas zurückerwarte. Wenn wir diese Einstellung kultivieren, dann können wir auch tief meditieren, weil wir nur dadurch wirklich die Identifikation loslassen können. 8. Tue deine Pflicht und Schuldigkeit, denn Handeln ist dem Nichthandeln überlegen und in Untätigkeit wäre es dir nicht einmal möglich, deinen Körper zu erhalten. Also es ist ein Aufruf dazu, sich nicht von der Welt zurückzuziehen, sondern sich seiner Aufgabe zu stellen, ja, und zu schauen, ja, dass man seiner Pflichtunschuldigkeit gerecht wird. Das ist ja, das, was wir Dharma nennen. Ja, Dharma ist die Lebensaufgabe oder die Verantwortung oder die, auch die Talente, die man hat. Ja, die Talente, die einem gegeben wurden, die hängen in der Regel auch mit den mit der Aufgabe zusammen, die man im Leben hat. Ja, wenn man seine Talente nicht lebt, ja, und seiner Aufgabe nicht folgt, dann wird man sehr unglücklich. Ja, auch wenn man noch so reich wird, zum Beispiel. Neuntens, die Welt wird gebunden durch Handlungen, die nicht als Opfer getan werden. Daher handle du, o Sohn Kuntis, einzig aus diesem Beweggrund frei von Verhaftung. Also jede Handlung, die aus einer Identifikation mit Körper und Person heraus getan wird, bindet uns an die Welt. Und Krishna fordert uns hier auf, immer so zu handeln, dass wir uns von den Bindungen, von den Verstrickungen lösen und frei werden. Ja, denn jede Handlung, die nicht als Opfer getan wird, bindet uns an die Welt. Ich denke, dass es ja, langsam ein bisschen deutlicher wird, dass es einfach darum geht, ja, unabhängig davon, was wir tun, aber dass wir unser Sein und unser Handeln als Teil eines Größeren begreifen. 10. Der Schöpfer, der zu Beginn der Schöpfung die Menschheit gemeinsam mit dem Opfer geschaffen hat, sagt: Dadurch möget ihr euch fortpflanzen, lasst dies die Milchkuh eurer Wünsche sein. Ja, also das ist so eine mythologische Geschichte, auf die er hier anspielt. Und zwar gibt es in der Hindu-Mythologie die wunscherfüllende Kuh. Ja, und diese wunscherfüllende Kuh, die ist für uns einfach das Handeln als Opfer, ohne an den Früchten der Handlungen zu hängen. Denn wenn wir einfach handeln, ja, im Bewusstsein, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und das einfach tun, was jetzt gerade anliegt, ohne an den Früchten der Handlungen zu hängen, ja, dann werden wir vom Kosmos alles bekommen, was wir uns wünschen und noch viel mehr. Nur eben nicht dann, wann wir es uns wünschen. Sondern wir sind ja dann frei davon, ständig zu wollen, dass es ja jetzt endlich passiert. Sondern dann können wir ganz anders das Leben genießen. Und dann sagt er nämlich, damit speise du die Götter und die Götter mögen dich speisen. Indem ihr euch also gegenseitig speist, wirst du das höchste Gut erlangen. Also durch selbstloses Handeln speisen wir sozusagen das Göttliche. Und dadurch bekommen wir dann vom Göttlichen alles zurück. Die Götter speisen dann uns. Das ist dann sozusagen eine Win-Win-Situation. Er sagt hier, indem ihr euch also gegenseitig speist, wirst du das höchste Gut erlangen. Das ist also eine wechselseitige Beziehung. Ich tue alles als Opfer für das große Ganze oder für Gott und bekomme dafür eben vieles zurück. Vers 12. Da du die Götter im Opfer gespeist hast, werden sie dir das Gewünschte geben. Wer also genießt, was die Götter ihm geben, ohne ihnen dafür als Gegenleistung zu opfern, ist in der Tat ein Dieb. Also, das ist wieder ein bisschen eine drastische Formulierung, aber er verspricht uns zunächst, dass wir, wenn wir die Götter eben speisen, ja, also wenn wir unsere Handlungen als Dienst an das Göttliche betrachten und eben opfern, dann werden wir auch das Gewünschte zurückbekommen. Dann wird für uns gesorgt werden. Dann bekommen wir alles das, was wir brauchen. Und wenn wir das Leben genießen, ohne dass wir dafür dem Kosmos etwas zurückgeben, so sagt er hier, dann sind wir ein Dieb. Er sagt, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Teil zum großen Ganzen beitragen und eben nicht nur konsumieren. Dann können wir frei werden. 13. Die Rechtschaffenen, die die Reste der Opfergaben verzehren, werden von allen Sünden befreit. Die Sündigen aber, die die Speisen nur für sich selbst zubereiten, nehmen wahrlich Sünde zu sich. Also die Opfergaben, ja, das ist alles das, was ich gebe, ja, alle Handlungen, und ich bekomme etwas dafür zurück. Und wenn ich wirklich mein Handeln als Dienst, als Opfer getan habe, dann kann ich das auch dankend annehmen. Aber wenn ich einfach nur konsumiere, einfach nur ständig annehme, was ich vom Kosmos bekomme, ja, ohne eben was zurückzugeben, dann nehmen wir Sünde zu uns. Also dann binden wir uns zunehmend an diese Welt und werden eben nicht frei. Das lässt sich auch anders erklären, und zwar mit Prasad. Ja, am Ende von Ritualen wird immer etwas Süßes dem Altar oder dem Göttlichen geopfert. Ja, und man sagt, die Götter nehmen sich dann davon. Ja. Und wenn das Ritual vorbei ist, ja, dann haben die Götter sich davon genommen und der Rest bleibt dann für uns. Und dieses ist auch ein Symbol. Ja? Wir nennen das Prasad. Ja? Wir bekommen das, was übrig ist, was die Götter für uns vorgesehen haben. Und so eine Einstellung im Karma-Yoga ist, dass man alles, was man an Erfahrungen bekommt, als Prasad betrachtet, als Gott gegeben, als das ist das, was die Götter jetzt sozusagen für uns an Erfahrung übrig haben. Auf der einen Seite, ja, dieses Prasad, ja, das Akzeptieren von alledem, was wir bekommen. Auf der anderen Seite der Begriff Archanam, ja, dass wir bereit sind, alles zu opfern, alles zu geben. Und es ist ganz wichtig, habe ich gerade gestern noch eine Diskussion gehabt mit jemandem, ja, es ist ganz wichtig, bei Karma-Yoga wirklich immer beides mit einzubeziehen. Wir haben einen Kollegen hier im Haus, der ist sehr aufopferungsvoll, ja, ist immer bereit, sozusagen alles zu tun und zu geben und so weiter. Ja, und auf dieser Seite ist er schon wirklich ein sehr, sehr vorbildlicher Karma-Yogi. Aber er ist oft enttäuscht, wenn er dabei nicht gesehen wird, wenn er das nicht zurückbekommt und so weiter. Und das ist nämlich das Entscheidende beim Karma-Yoga, dass wir nicht nur bereit sind, alles zu geben, sondern eben auch bereit sind, alles zu akzeptieren, was wir dafür bekommen. Hariam Tatsat.